Bitte aber jetzt dann nicht gleich aufstehen und alle nach Hause rennen. Ich möchte euch die Hausaufgaben im Vorwege geben, weil ich denke, vielleicht habt ihr die dann behalten und ihr macht sie wirklich. So ein bisschen zusammenfassen mit euren eigenen Gedanken, und das ist ja immer wichtig, könnt ihr die Predigt, wenn ihr heute Nachmittag euch die Bibel nehmt, eure Brille nehmt, die aufsetzt und dann den Psalm 25 aufschlagt. Und dann lest ihr den Psalm 25 durch. Das sind nur 22 Verse, das schafft ihr locker zwischen Mittagessen und Kaffee trinken. Da habe ich gar keine Angst, ihr könnt bestimmt alle lesen. Und dann gebe ich euch einfach mal mit, lest diesen ganzen Psalm durch und dann vertieft euch nochmal in die Verse 1, 9 und 10. Und dann wollen wir hoffen, dass Gottes Geist euch dann die Predigt nochmal lebendig macht und ihr richtig lang was davon habt. Einverstanden? So, was sollt ihr? Welchen Psalm war das? Ah, da hat jemand aufgepasst. Das finde ich ja schon mal gut. Es war mir nicht bewusst, dass ihr heute Abendmahl habt. Ich glaube, das hat sich auch verschoben wegen das letzte Mal. Ne? Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das für uns oft so eine Sache, die wir in 10 Minuten abgehandelt haben. Aber wenn wir uns so richtig vorstellen, wie es damals wirklich war, das war ein Fest. Das war größer als jede Familienfeier. Und das war vorbereitet. Jesus hat seine Jünger vorweggeschickt, dass sie alles vorbereiten. Und dann ging es los. Der Lukas sagt, erstmal gab es ein Gläschen Wein. So, und dann kam mit Sicherheit nicht nur Brot, sondern Passa. Das bedeutet, ein Lamm wurde geschlachtet. Gab es ein leckeres Süßchen wahrscheinlich dazu. Ja. Und in dem allen sagt Jesus, oh, mich hat das so herzlich verlangt, mit euch diesmal zu feiern. Mit anderen Worten, es gibt nichts Größeres für mich heute, als diese Gemeinschaft mit euch zu haben. Genau das ist es, was Jesus dir heute Morgen, bevor es eigentlich richtig mit der Predigt losgeht, zurufen möchte. Mich hat so herzlich verlangt, heute mit dir Gemeinschaft zu haben. Und dann entdecken wir im Abendmahl noch was. Wir entdecken uns Menschen. Oh, das ist... Ich schäme mich fremd für das, was da im Abendmahl abgelaufen ist. Jesus aus tiefstem Herzen bekümmert, sagt, einer ist hier, der wird mich verraten.
Bin's ich? Oder ich?
Und dann ging's los. Wer ist es denn? Und dann, es geht um Jesus, der im Schmerz sagt, jetzt beginnt meine Leidenszeit und einer von euch wird dafür sorgen, dass sie beginnt, indem er mich verrät. Und diese ganze Diskussion ändert wie? Lest mal Lukas, da steht's am deutlichsten, Lukas 22. Da steht, dass sie sich über diese Diskussion gestritten haben, wer der Größte ist. Man könnte heulen, ne? Aber das ist genau das Menschliche. Gott streckt uns seine Hand hin und sagt, so bin ich. Und wir sagen, und was habe ich davon? Es scheint so, als wenn unsere Gedanken immer um uns kreisen. Ja, klar, wir haben ja auch so viele Sorgen und Probleme und Nöte. Den ganzen Tag denke ich drüber nach. Oh, wenn du wüsstest, Kreis. Weißt du? Jedes Mal, wenn du an dich denkst und nicht an Jesus, dann machst du dich groß und Jesus klein. Und was sollen wir? Wir sollten das andersrum machen. Ne? Sagt nicht der Paulus, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und wir machen es andersrum. Vor 40 Jahren hat der Liedermacher Siegfried Fietz, der einigen bestimmt bekannt ist, ein Lied gedichtet. Ich habe es mir mal rausgeschrieben und ich möchte es euch vorlesen. Seid froh, dass ich es euch nicht vorsinge. Aber manchmal ist auch Lesen gut. Wir haben Gott klein gemacht. Unsere Gehirne begrenzen sein Maß. Unser Urteil schalten wir ihm vor. Unser Wille weicht seiner Wahrheit aus. Unsere engen Herzen sperren ihn ein. Unsere Interessen machen ihn nützlich. Wir haben Gott klein gemacht. Wir haben Gott klein gemacht. Unser Denken macht ihn zur Theologie. Unsere Gebete schreiben ihm Benehmen vor. Unsere Predigten reden an ihn vorbei. Unsere Liturgie macht ihn zur Legende. Unsere Frömmigkeit macht ihn bürgerlich. Wir haben Gott klein gemacht. Wir haben Gott klein gemacht. Er passt nicht in unsere Montagehallen. Er darf nicht entscheiden in unseren Redaktionen. Er soll nicht hineinreden in unseren Büros. Er darf nicht mitmischen in unseren Labors. Er soll nicht lehren in unseren Schulen. Wir haben Gott klein gemacht. Gott aber bleibt Gott. Gegen uns und so für uns. Namen machen ihn bekannt, herrlich, ewig, mächtig, furchtbar, schrecklich und gnädig ist er. Das Erdreich erschrickt und wird still, wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Gott sei Dank, dass er Gott bleibt, gegen uns und so für uns. Darf ich dir heute Morgen als erstes mal eine Frage stellen? Bist du ein Freund Gottes? Bist du ein Freund Gottes? Keiner da? Bist du ein Freund Gottes? So, das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zur Predigt. Ich möchte mit euch heute jemand anschauen, den wir eigentlich nur aus einer kurzen Szene in der Bibel kennen. Es gibt keine archäologischen Befunde von ihm und wenn es die Bibel nicht gäbe, wüssten wir gar nichts von ihm. Aber eine sehr interessante Persönlichkeit. Meistens beschäftigen wir uns im falschen Moment mit ihm. Das ist der Hiob. Ach, sagst du, nicht schon wieder eine Leidenspredigt. Kannst du nicht was Schönes erzählen? Der Hiob, er war ein absolut gottesfürchtiger Mann. Das war einer, der hat Gott nicht klein gemacht. Und der war ein gesegneter Mann. Hoha, was der alles hatte. Das Buch Hiob fängt an, indem es erstmal Inventar macht, zeigt auf, was der hatte. Das müsst ihr euch mal so jetzt bildlich vorstellen. 7000 Schafe. Wenn ihr mal durch die Heide geht und eine Schafherde mit 200 Schafen seht, oh, guck mal, so viele Schafe. Ja, der hatte 7000 Schafe. 3000 Kamele. 500 Gespann, also 1000 Stück Rinder, 500 Esel. Ja, da war nichts mit, ich misste mal schnell den Stall aus. Was glaubst du, wie viel Arbeit der gebraucht hat für sein Vieh? Was glaubst du, wie viel Land der hatte, um sein Vieh da weiden zu lassen? Hammer, sage ich dir. Ja, ist doch so, das müssen wir uns mal vorstellen. Nicht, naja, der hatte halt so ein bisschen was. Nee, das war riesig. Und ich glaube, der hat so viele Angestellte gehabt, dass du Soldaten damit bevölkern hättest können. Ha. Und dann war der auch noch gesegnet mit Kindern. 10 Stück. 7 Jungs, 3 Mädels. Na, die Mädels, die mussten sich durchsetzen, ne, bei den 7 Jungs. Und wisst ihr was? Das geht noch weiter. Seine Familie war auch eine Familie. Das war nicht so, wie man heute erlebt. Streit da und willst du und ich krieg das meiste Erbe und so. Wart's mal ab. Nee, die haben sich gegenseitig eingeladen. Komm mal mit, wir feiern mal wieder. Ja, und du bist auch eingeladen. Und so haben die Jungs, Gentleman-like, hallo, die haben immer gegenseitig ein Fest ausgerichtet und dann haben sie ihre Schwestern eingeladen. Echt nett. Und da ging es richtig lustig her. Da ging es so lustig her, dass der Hiob gesagt hat, ich weiß nicht, wenn da so viel Alkohol und wenn das so lustig ist, da könnte ja, vielleicht wollen sie es ja gar nicht, aber ein bisschen Sünde mit reinkommen. Und es heißt ja nur, so blöd über Nachbarn reden oder sowas. Und der Hiob war so fromm, hat Gott so hoch geehrt, dass er jedes Mal, wenn die gefeiert haben, geopfert hat. Vorsorglich. Ja? War vielleicht überhaupt nicht nötig. Ja? Vorsorglich opfern. Ja? So ein Just-in-Case-Opfer, so ungefähr. Ja? Schauen wir mal. Also könnt ihr euch das so vorstellen? Hammer, ne? Ja. Wisst ihr, was mich verblüfft, wenn ich den Hiob lese? Dass der Schreiber uns den Hiob so richtig idealisiert. So, guckt mal. Warum? Ich glaube, er will uns sagen, jetzt guck dir an, dieser makellose Kerl Hiob, was dem alles passiert ist. Damit wir kapieren, wenn es dem passiert, dem absolut tollen, makellosen Hiob, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mir mal was passiert, oder? Ich glaube, deswegen wird er einfach so idealisiert. Und dann kam der Wendepunkt. Der hat eigentlich schon begonnen, bevor er uns das alles erzählt hat. Mit so einem fiesen Kerl, der sich Teufel nennt. Oder Satan oder Luzifer. Alles dasselbe. Und der kommt zu Gott und sagt, ja, ist ja auch kein Wunder, ne? Dem schiebst alles. Du beschenkst den Reich. Der muss ja dir nachlaufen. Ja? Und der Vater im Himmel sagt, ja, dann nimm ihm doch was weg. Du kannst ihm alles wegnehmen, nur sein Leben nicht. Und dann fängt der Satan an. Ich will jetzt nicht aufzählen, wie und was. Ihr kennt das. Unterm Strich blieb nichts. Aber dann ist es interessant, was dann passiert. Kennst du die Situationen in deinem Leben, wo du denkst, ich habe nichts mehr? Alles ist mir unter den Füßen weggeschwommen. Was soll das denn jetzt? Krank wird er auch noch. Und jetzt bitte richtig verstehen, ihr lieben Damen, solange es ihm gut ging, hat er eine tolle Frau gehabt. Als ihm schlecht ging, hat er gesagt, komm, mach mal Platz. Sag doch Gott ab und stirb. Dann habe ich die Möglichkeit, mir was Neues zu suchen. Richtig verstehen, bitte. Ein paar Freunde kamen und die sagen, Hiob, wir mögen dich. Aber weil wir dich mögen, müssen wir jetzt rausfinden, wo ist denn Sünde in deinem Leben? Damit Gott den Hahn wieder andersrum drehen kann. Und der Hiob sagt, hey Leute, ich habe mich selbst durchleuchtet, wie ein Röntgenapparat, da ist nichts. Und die, doch. Und er, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein. Hui. Wie oft hat man in dein Leben reingesprochen, da muss doch was sein. Guck dich doch an, so willst du doch nicht so gehen. Gott ist doch ein guter Gott. Hast du gefastet und hast Buße getan und gesagt, Gott, zeig mir, was Sache ist. Sag ich, die kommen auf nichts drauf. Und die anderen haben dich richtig abserviert, weil mit einem, der sündigt, will man ja nichts zu tun haben, oder? Hat das geschmerzt? Oh, das hat geschmerzt. Sagt er, du wolltest nicht mehr leben, so geschmerzt hat das. Du wolltest abhauen, irgendwo anders hin, wo dich keiner kennt und von Neuem anfangen. Warum gehen Leute aus der Gemeinde raus? Warum zerbrechen Ehen an solchen Dingen? Wenn andere die Fehler suchen. Oder wenn du anfängst, Fehler zu suchen. Ja, wenn mein Pastor nicht immer mich so wenig beachten würde, dann könnte ich in der Gemeinde mehr dienen und dann würde es der Gemeinde ja viel besser gehen. Vielleicht hast du recht, ja. Aber nun ist es nun mal so, er beachtet dich nicht. Du kennst deine eigene Situation. Ich muss sie nicht ausmalen. Ich glaube, du malst jetzt dein eigenes Bild, oder? Der Hiob ist so einfach aufgeteilt. Hiob mit seinen vielen Kapiteln sagt, Hiob, ein Mann, der alles hatte. Zweitens, Hiob, ein Mann, der alles verlor. Drittens, 34 Monologe. Viertens, Hiob, der Mann, der alles zurückbekam. Ja, wo ist denn dann der Wendepunkt in Hiobs Leben? Nach diesem nicht doch, nicht doch, nicht doch, kam Wirbelsturm. Ah, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Gott kommt, so mitten streicheln. Oh, ich hab dich so lieb. Nee, Gott kam in einem Wirbelsturm. Und dann, was lesen wir? Gott hat keine einzige Frage von dem Hiob beantwortet. Gott, siehst du denn meine Fragen nicht? Wie ich schon seit Jahren gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich wirklich soll. Sag mir doch, wo es lang geht.
Nee, Gott fängt ganz anders an. Gott stellt dem Hiob plötzlich Fragen. Du Hiob, sag mir mal, wo warst denn du, als ich die Erde geschaffen habe? Hast du zugeguckt, dass ich die Dinosaurier gemacht habe? Hast du mir gesagt, wie ich die machen soll? Und alles so Fragen, die der Hiob überhaupt nicht beantworten konnte. Die Bibel sagt uns, irgendwann wird Gott uns 1000 Fragen stellen, und wir werden keine Antwort drauf wissen. Wir denken, wir sind die Schlauen, oder? Bis wir an die Situation kommen, wo der Hiob war. Und dann merken wir, da ist nichts mehr mit unserer Schlauheit. Da ist nichts mehr mit unserer Kraft. Ich kann ja noch nicht mal die Fragen beantworten, die Gott mir stellt. Und dann kommt ein entscheidender Satz, den der Hiob sagt: Gott, bisher. Das bedeutet, Gott, in meinen 50 Jahren, seit ich Christ bin, habe ich dich eigentlich nur vom Hörensagen kapiert. Aber jetzt, da wo ich gedacht habe, du bist nicht da, da wo ich gedacht habe, ich kapiere alles nicht, jetzt habe ich dich gesehen. Mit meinen Augen habe ich dich gesehen. Welch eine Veränderung, wenn du nur etwas hörst oder wenn du es dann live erst siehst. Ihr wisst, dass ich gerne reise. Oh, immer wenn ich reise, gebe ich viel Geld aus für Bildbände oder sowas. Oder jetzt neuerdings ist es ja viel leichter geworden im Internet. Dann schaust du dir das alles an und oh, Hammer. Aber das ist nichts. Erst wenn du das wirklich siehst, wenn du live da bist, dann ist es was anderes. Du kannst in jeder Predigt gesessen haben. Du kannst jede Bibelstunde mitgemacht haben, seit 50 Jahren, und du kannst Gott nicht gesehen haben. Aber wir wollen doch. Der Hiob wird ganz runtergeführt. Wisst ihr, wie viele Dinge in unserem Leben drücken uns runter? Glaub bitte nicht, dass Gott dich runterdrückt, weil er dich quälen will. Er will dich einfach in seine Nähe führen. Hey, und jetzt spreche ich mal nur zu den Männern. Die Frauen dürfen jetzt mal weghören. Wir Männer sind so gestrickt, dass immer wenn ein Problem besteht, laufen wir los, Baumarktmütze auf, Hempeln, Ärmeln hochkrempeln und das schaffen wir schon. Stimmt's? Deswegen sind, glaube ich, auch in unseren Kirchen immer mehr Frauen als Männer. Weil die haben schon längst kapiert, dass man nicht alles selbst schaffen kann. Ja. Hey Männer, zieht mal die Baumarktmütze ab, legt sie ins Regal, schließt ab und sagt, ich kann nicht mehr, Gott. Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Familie versorgen kann. Ich habe 1200 Bewerbungen geschrieben und ich kriege keinen Job. Ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriege, dass ich immer Lust habe, wenn ich eine andere Frau anschaue. Du musst mir helfen. wertvollste Gebet wäre für uns Männer, wenn wir beten, nimm mir mal ein bisschen Stärke weg. Darf ich nochmal wiederkommen? Na, sehr gut. Wisst ihr, und jetzt dürfen die Frauen wieder zuhören. Es ist in uns Menschen einfach so drinnen. Wir gucken uns immer als erst die Umstände an. Warum ist das so? Und dann wollen wir rausfinden, warum das so ist. Und dann drehen wir uns um unsere Umstände immer fleißig rum. Und die betrachten wir von vorne und von hinten und von links und von rechts. Und wenn wir schlafen, von unten. Und wenn wir in Urlaub fliegen, von oben. Und immer geht es um unsere Umstände. Oh. Wollen wir das nicht mal auf die Seite lassen? Ja? Wollen wir nicht mal aufhören, auf unsere Umstände zu achten? Wisst ihr, wenn wir uns immer nur auf unsere Umstände konzentrieren, dann erzeugt das in uns Spannung. Denn irgendwann kommen wir zu dem Punkt, dass wir merken, wir sind hilflos und das stresst uns. Wäre es dann nicht viel sinnvoller, wenn wir von Anfang an sagen, ich bin dafür nicht fähig. Wisst ihr, Jesus gibt uns da so ein schönes Beispiel. Beim Abendmahl. Als die Jünger sich angefangen haben zu streiten, wer nur der Größte ist. Sagt Jesus nicht, jetzt hört mal auf. Sondern zieht sein Obergewand aus, sich eine Schürze an, kniet sich hin und fängt an, den anderen zu dienen. Und soll ich dir was sagen? Zum Dienen braucht es nicht viel. Das ist die unterste Arbeit. Braucht es nur die Gemeinschaft, sich mal hinzuknien. Braucht es nur die innere Herzensgemeinschaft zu sagen, du bist wertvoller als ich. Das ist ein kompletter Sichtwechsel. Jetzt gucke ich nicht auf mich. Oh, man hat mich verletzt, ich bin nicht mehr der Größte. Ich gucke auf den anderen, du darfst viel größer sein als ich. Und deswegen diene ich dir. Ein Paradigmenwechsel in unserer Einstellung hilft uns, den Stress, den wir uns selbst machen, einfach abzulegen. Und weil wir das so schwer können, führt uns Gott immer wieder an diesen Punkt. Weil er uns so liebt, möchte er, dass wir das unter unsere Füße kriegen. Wir aber haben Gott klein gemacht. Ja, wenn er mich nicht versorgt, suche ich mir einen zweiten Job. Gibt ja im Moment genug. Und wenn ich bei McDonald's Burger brauche. Hauptsache, meine Familie hat wieder genug zu essen. Oder ich suche mir eine andere Gemeinde, weil ich in der mich nicht versorgt fühle. Oder ich suche mir einen anderen Partner. Oder. Gott will uns an einen Punkt hinführen. Warum? Damit wir uns ganz, ganz undurchdacht und unverständlich in seine liebenden Arme begeben. Wir sagen ja, wir begeben uns in Gottes Arme. Ja, ich gebe jetzt den Zehnten, weil ich kapiert habe, dass er mir dann wieder was gibt. Hey, das ist durchdacht. Gib den Zehnten und streich mal in deinem Wortschatz, ich krieg nichts wieder. Dann gibst du den Zehnten aus Liebe. Aber wir geben Gott so oft was aus Durchdachtsein.
ich fange jetzt an, in der Gemeinde zu putzen. Weil ich habe nämlich gehört, man kann sich auch im Reich Gottes hocharbeiten. Merkst du, das ist durchdachtes Denken. Aber Gott will, dass du dich völlig undurchdacht, völlig unverständig in seine Arme gibst. Und wenn du das tust, wirst du eins merken, dann wächst eine Verbindung zwischen ihm und dir. Und plötzlich kapierst du, wie lieb er dich wirklich hat. Und dass er dir nie was weggenommen hat, um des Bloßstellens, um des Wegnehmens, sondern um dir mehr zu geben, wie dem Hiob. Als der Hiob gesagt hat, jetzt hat mein Auge dich gesehen, hat er das Doppelte wiedergekriegt. Halt, ein Punkt war noch, den der Hiob von sich aus tun musste. Hiob hat angefangen, für seine Freunde Fürbitte zu tun. Gott sagt, ich habe sehr wohl deine Freunde gesehen. Und Gott möchte auch dir heute Morgen sagen, ich habe sehr wohl deine Verkläger gesehen, die immer wieder auf dir rumgehackt haben. Und jetzt, während du dich in Gottes Arme fallen lässt, fang an, für die Fürbitte zu tun. Dann wird es dir leicht fallen, ihnen zu vergeben. Und du wirst Veränderung sehen, denn Fürbitte bewegt Gottes Arm. War immer schon so, wird auch immer so bleiben. Die größte Veränderung darfst du dann in dir erleben. Und du wirst Veränderung bei dem anderen hören. Weißt du, der Hiob, wenn wir ihn mal lesen, der ist ja so weit weg. Wie gesagt, wir haben keine archäologischen Ausgrabungen und wir lesen ihn oft, wenn es uns selbst oft so geht, um ein bisschen Trost zu finden. Ja. Aber der Hiob ist ja lange nicht der Einzige. Viele Jahrzehnte habe ich gedacht, ja, der Hiob, das war so ein besonderer Mensch, den Gott so besonders erzogen hat und wo der Satan auch mal so besonders ran. Ich gehe nochmal zurück zum Abendmahl. Irgendwann beim Abendmahl sagt Jesus zum Petrus, Simon, weißt du eigentlich, der Teufel hat verlangt, euch durchzusieben wie ein Weizen. Und dann kommt etwas Bemerkenswertes. Dann sagt Gott nicht, oder Jesus, kommt, jetzt wollen wir mal alle beten, dass diese Anfechtung vorbeigeht. Nee, er sagt, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird. Ich habe dafür gebetet, dass du durch dieses Leid, durch die Situation gestärkt im Glauben hervorgehst. Und immer noch hat es der Simon nicht kapiert. Ich dich verleugne niemals, da krepiere ich lieber. Ja, der Petrus wird manchmal als Feigling hingestellt. Ich sagte, der war kein Feigling. Wer vor einer feindlichen Übermacht Soldaten sein Schwert zieht und damit versucht zu verteidigen, der ist kein Feigling. Aber Gott hat es zugelassen, dass so ein kleines Detail seines Lebens, sein kleines Detail war eine ganz schwache, kleine Dienstmagd. Das war sein Stolperstein. Dreimal hat er ihn verraten wegen der Magd. Und dann geht er raus und merkt, was in ihm steckt. Heult fürchterlich. Kennst du das, wenn du über dich selbst heulst, weil du dich im Licht Gottes siehst? Man sagt, als vor 20 Jahren die Erweckung in Argentinien ausgebrochen ist,
Da haben die Leiter, die diese Erweckung mit ins Leben gerufen haben, wochenlang, 24 Stunden am Tag geheult, bis sie keine Tränen mehr hatten.
Wir müssen nicht stark sein. Wir dürfen uns auch mal so verhalten, dass keinerlei Stärke mehr in uns ist. Wir dürfen heulen wie die Schlosshunde, wie der Petrus, der rausgeht. Und dann steht so ein Nebensatz. Jesus sah ihn an.
Jesus sieht dich heute Morgen an. Vielleicht hast du deine Schwäche schon entdeckt im Laufe der Predigt. Und trotz deiner Schwäche sieht Gott dich an. Ich glaube, Jesus hat gelächelt, als er den Petrus ansah. Und nur wenige Tage später gibt er dem Petrus Nahrung und zu essen und sagt, weide meine Lämmer.
Da war ein Elia, der hat 700 Baalspriester besiegt mit einem Wunder, das krass war. Einen nassen Haufen Holz, der getrieft hat vor Nässe, wusch, zack, hat der gebrannt.
Und dann kommt so eine kleine Isabel, die sagt, du Schlimmer, du, morgen wirst du nicht mehr leben. Und er kriegt die Angst und fängt an, das Laufen wie sonst was, bis er nicht mehr kann, bis er unterm Busch liegt und sagt, lass mich doch sterben.
Kennst du all die Situationen in deinem Leben?
Oh, dann schickt Gott einen Engel, manchmal schickt Gott uns zweibeinige Engel. Und die geben uns dann Nahrung und die geben uns zu essen. Und dann schickt Gott ihn weiter zum Berg Horeb.
Ja, denkt man. Neue Führung von Gott. Und was passiert am Berg Horeb? Da hat Gott schon gewartet. Und dann sagt er zu dem Eli, sag mal, was tust denn du hier? Was tust denn du hier? Wir dachten, jetzt haben wir eine Führung Gottes.
Und Gott fragt uns, was tust denn du hier?
Und dann, erst als er diese Frage beantworten konnte, kriegt er einen neuen Auftrag. Gott wird mit dir in deinem Leben nicht weitergehen, bevor du die Fragen nicht beantwortest, die er dir stellt. Was tust du denn hier? Lass uns aufhören, durch unsere Stärke Gott klein zu machen. Lass uns aufhören, unsere Art, wie wir Gott begegnen wollen oder wie wir denken, dass er uns begegnet, so in den Vordergrund zu stellen. Lass uns wieder sagen, hey, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich höre mal auf mit Johannes 15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und er sagt noch was. Er sagt, ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte. Ein Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt. Was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch gesagt. Freunde, wir sind immer noch so häufig im Stand, dass wir Knechte sind. Wir müssen für Gott was tun. Wir müssen gut sein vor ihm. Wir dürfen nicht versagen. Knechte. Freunde sind anders. Im Alten Testament gibt es nur zwei Leute, von denen uns die Bibel berichtet, dass sie Freunde Gottes waren. Der erste ist der Abraham. Und da bündelt sich meine Predigt zusammen. Der Abraham hat sich nichts sehnlicher gewünscht wie Nachkommen. Und er hat das getan, was wir so oft tun. Er hat es selbst probiert und hat einen Sohn gekriegt. Hat er geklappt. So wunderbar. Aber das war nicht Gottes Wille. Gott wollte, dass er von der Sarah einen Sohn kriegt. Und als es nicht mehr möglich war, rein biologisch, ist die Sarah schwanger geworden. Was für eine Freude. Und dann irgendwann 15, 17, 20 Jahre später sagt Gott, komm, opfer den Isaak. Jeder von uns. Nee, ihr nicht, ihr seid anders. Aber ich hätte mit Gott diskutiert bis zum geht nicht mehr. Den hast du mir geschenkt und so weiter. Weißt du, was in der Bibel steht? Er ist früh aufgestanden, hat seiner Frau gar nichts gesagt, die Diskussion hat er wahrscheinlich nicht gewonnen, hat sich den Isaak geschnappt und ist los. 3 Tage. 3 Tage nichts von Gott hören, 3 Tage ein Befehl, den du überhaupt nicht verstehst in deinem Herzen. Die Bibel sagt, er war ein Freund Gottes, weil er ihm gehorchte. Wir müssen nicht alles verstehen, was Gott von uns fordert, aber wir dürfen ihm gehorchen. Da ist das Vertrauen. Mein Freund lässt mich nicht im Stich. Und als dann der Widder kam und der Engel sagte, mach's nicht, hier ist ein anderes Opfer, da hat der Abraham einen Namen Gottes kreiert, der bis dahin noch nicht in der Bibel vorkam. Er hat gesagt, das ist Jahwe Jireh. Jahwe Jireh bedeutet mein Versorger, der auf mich schaut. Lass dir sagen, Gott möchte dein Versorger sein. Gott ist der auf dich schaut, der dich nie vergessen hat. Der Schlüssel ist, dass wir endlich kapieren. Wir müssen es nicht selbst tun, wir dürfen abgeben, wir dürfen schwach sein. Gott, du weißt, was das Beste ist. Ich habe in meinem Leben so viele Schläge gekriegt. Und ich habe genau das gemacht, was wir alle machen, habe gekämpft. Ihr kennt die Stelle, ich glaube, ich habe sie euch mal erzählt, wie ich als 18-Jähriger, 18, 19 in dem Zeitraum, einen guten Job aufgegeben habe in der Großindustrie mit einem super Einkommen, ein Aktienpaket am Ende des Jahres, um Jugendleiter zu werden. Und als ich dann 600 Kilometer umgezogen bin mit meiner Frau, mit meinem kleinen Zwerg, da stellt sich raus, der Pastor braucht einen Elektriker und keinen Jugendleiter. Ich habe Geld investiert, habe meinen Job aufgegeben und alle. Und als ich dann gesagt habe, du, es kann schon mal sein, dass ich dir helfe, aber du hast gesagt, ich soll hier als Jugendleiter kommen. Ich bin frisch verheiratet, habe ein kleines Kind und will Gott dienen. Und das andere schmier dir mal von der Backe. Da sollst du mal schauen, was passiert ist. Ja, statt dann die Jugendgruppe zu übernehmen, hat man mir dann 2 13-jährige Mädels gegeben. Das war dann meine Jugendgruppe. Dafür war ich noch gut genug. Und wenn wir uns am Samstag um 2 getroffen haben, wurde um 12 Uhr im Winter die Heizung ausgestellt, damit wir um 2:30 schon wieder frieren und nach Hause gehen. Und dann fragte ich Gott, bin ich auf dem richtigen Weg? Und ich habe diesen Pastor gehasst und ich habe ihn bekämpft. Nach 3 Jahren hat Gott uns erlaubt, aus dieser Gemeinde zu gehen. Und nach 10 Jahren hat er zu mir gesprochen und gesagt, du hast noch was vergessen. Was habe ich denn vergessen? Dich bei dem Pastor damals zu entschuldigen. Aber der war doch. Ja, sagt Gott, hast recht, habe ich alles gesehen. Aber er war dein Pastor. Und du hast ihm nicht gehorcht.
Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich will mich bei dir entschuldigen. Der wusste gar nicht, was ich meine. Aber ich habe was getan, was Gott wollte. Ich habe Gott die Ehre gegeben. Darin, dass ich seine eingesetzten Diener geehrt habe. Es ist da nicht zu verstehen. Aber da hat es mich freigesetzt. So, nun habe ich überzogen. Viel zu lang. Ich habe euch viel zu viel Stoff mitgegeben und ich hätte noch Stoff für 3 Predigten, aber ich komme ja irgendwann mal wieder zu euch. So, und von daher sage ich, geht im Segen als Freunde Gottes. Übrigens, wenn ihr weiter nachdenken wollt, der zweite Freund war der Mose. Lest mal über Mose und dann kommt er auch auf viel drauf.